Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich ab und zu mal ein Bier zum Moderieren trinke. Heute sollte es eher ein Schnaps sein, denn wir schreiben heute die 222. Ausgabe des HSV-Talk. Ein kleines Jubiläum. Ich habe noch nie ein Jubiläum gefeiert. Machen wir heute mal. Und mit wem könnte ich das besser feiern als mit Tanja? Hallo Tanja.
Prost.
Prost. Tanja, ganz im Ernst, wie viel Schnaps brauchst du, um dir diesen HSV schön zu saufen?
So viel Schnaps habe ich nicht im Haus. Das ist...
Dann komm ich
am Montag ist mein Herz gebrochen.
Am Montag ist... Kommen wir gleich drauf zu. Lass uns erstmal was fürs Herz tun, damit das wieder gesundet und unsere Gäste vorstellen. Wir haben uns auch da eine Herausforderung gestellt. Wir haben nämlich zweimal den gleichen Vornamen. Zum einen ist der Lars wieder da. Ihr kennt ihn als Herr Eberhard. Und ja, schön, dass du mal wieder da bist, Lars.
Vielen Dank. Ja, moin.
Und der zweite Lars, der arbeitet bei NDR 90,3, natürlich ist gemeint, Lars Pegelow. Auch bei dir, schön, dass du da bist.
Moin, freut mich.
Lars, wann, jetzt bei Lars Pegelow gleich mal die erste Frage. Wann wusstest du oder wann hast du davon gehört, dass unser Trainer gehen muss?
Also, dass es endgültig so ist, das habe ich wie die meisten anderen am Montagmorgen natürlich gehört oder gelesen, als der HSV das Ganze verkündet hat. Es hat ja so ein bisschen nach dem Karlsruhe-Spiel und wenn man ehrlich ist, auch in den Tagen vorher immer mal wieder so, ich sag mal, ja, so zweideutige Kommentare gegeben, sodass man schon erahnen konnte, dass da was im Busch ist. Ehrlicherweise nach dem Karlsruhe-Spiel fand ich jetzt auch die Aussagen, die ich da gehört habe von Jonas Bolt, der ja, ja sich vielleicht auf den ersten Blick oder beim ersten Hören so hinter Daniel Thune gestellt hat, auch nicht so überzeugend. Also, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, das war ja schon klar. Und übers Wochenende hat es sich dann ja so ein bisschen abgezeichnet. Am Ende also wusste ich es dann tatsächlich wie alle anderen oder wie die meisten anderen dann auch am Montag. Und wie die meisten anderen war mein erster Impuls, mein erster Eindruck, das ist der falsche Zeitpunkt. Zeitpunkt ist, dass es, wenn man es denn schon macht, zu spät kommt.
Zu spät für den Fan, aus Fansicht auch zu spät, oder warst du
überrascht? Ich sag ja, wenn man es denn schon macht, ne? Also natürlich, es sind ja immer so zwei Sachen, die so ein bisschen parallel laufen. Das eine ist ja das, was im Grunde also was ja eigentlich alle so sich herbeisehnen, dass man jetzt mal einen Trainer hat oder überhaupt eine Führungsriege hat und dann auch eine Mannschaft hat vielleicht, die auch mehr oder weniger unbeeindruckt von Rückschlägen einfach mal den Weg mal geht, so, den man dann einschlägt mit ein paar jungen Leuten, mit einem Team, mit so einem Mannschaftsgefühl. Das haben wir auch über weite Strecken auch erlebt in der Saison. Das ist ja auch wieder aufgepoppt zwischenzeitlich in der Rückrunde bei diesen Siegen gegen Bochum und Heidenheim beispielsweise, dass das dann auch eben so Stürme übersteht. Das ist ja das, was eigentlich alle irgendwie so wünschen, auf der einen Seite. Ja, und auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage der Notwendigkeit. Also wenn man jetzt kurz vor Saisonende steht und der Ansicht ist, so, hier hakt es im Getriebe ein bisschen und diese kleine Haken, die es da gibt, die hindert uns vielleicht daran, einen Minischritt zu tun, der nötig ist, um aufzusteigen, dann ist eben auch ein Trainertausch, finde ich, nachvollziehbar. Ich bin der Auffassung, dieser Augenblick war 10 Tage vorher, nach dem Sandhausen-Spiel, eigentlich da, wo die Entscheidung auch noch Sinn gemacht hätte und nicht erst dann, wenn der HSV die Aufstiegschancen aus der Hand gegeben hat. Und wenn es ganz dumm läuft, dann wird Horst Rubesch am Montagabend mit dem Spiel gegen Nürnberg reingehen und hat dann bereits 5 Punkte Rückstand auf Nürnberg und 6 Punkte Rückstand auf Holstein Kiel. Die spielen nämlich am Abend vorher. Und dann ist die Mission Wunder oder Rettung oder Rubesch oder wie auch immer eigentlich schon zu Ende, ehe sie überhaupt begonnen hat.
Lars Eberhard, siehst du das auch, dass es zu spät war, oder denkst du dir, eigentlich wärst du lieber mit dem Trainer noch in die nächste Saison oder so gegangen?
Ja, also ich glaube, wenn man mal davon ausgeht, dass diese Entscheidung jetzt so getroffen ist und nicht wir diejenigen sind, die sagen, ja, hätten wir vielleicht doch lieber anders, sondern du hast einfach gesagt, es ist die Entscheidung getroffen worden, den Trainer zu wechseln, dann erhofft man sich davon ja unbedingt einen Impuls und auch eine wenn es nur eine Trendumkehr ist, was die Ergebnisse angeht. Und da bin ich total bei Lars zu sagen, wenn man darauf gezielt hätte oder wenn man das als Stoßrichtung des Trainerwechsels primär im Kopf hatte, dann wäre es der Zeitpunkt gewesen, nach dem Sandhausen-Spiel zu handeln und zu sagen, wir müssen hier, um als Floskel zu sagen, nochmal einen anderen Reiz setzen, was auch immer. Und an der Stelle hätte man zumindest aus der jetzigen Perspektive einen Trainerwechsel, ob man ihn persönlich gut heißt oder schlecht heißt, sicherlich besser vertreten können als jetzt. Nichtsdestotrotz, ich fand schon, besonders auch nach dem Karlsruhe-Spiel, die Pressekonferenz oder ich weiß nicht, ob es ein Interview oder die Pressekonferenz war, von Daniel Thun sehr resignativ von ihm aus. Also ich habe ihn eigentlich immer als jemanden erlebt, aus reiner Fansicht, der tatsächlich für den Fußball, für seine Aufgabe und auch für seine Ideen gebrannt hat und ein Leuchten in den Augen hatte, wenn er davon gesprochen hat, im Volksparkstadion zu spielen etc. Und da war sehr viel, ich glaube, das war die Pressekonferenz oder das Interview, wo auch die Aussage kam, wir brauchen uns jetzt eigentlich mit Zielen oder so gar nicht mehr befassen. Und wir haben eine super Mannschaft, aber irgendwie haben wir es halt nicht geschafft, das umzusetzen und entsprechend auf den Platz zu bringen. Das war für mich als Fan sehr untypisch im Vergleich zu all dem, was bis dato von Daniel Thun kam. Und es ist überhaupt kein Geheimnis, das habe ich auch offen kundgetan, dass ich mich sehr darüber gefreut hatte nach den Spielen zuvor, über die Geschlossenheit, die ja nach außen kolportiert wurde, dieses der HSV oder als HSV-Fan zieht man sich gerade wieder den Hohn und Spott aller möglichen anderer Fußballfans auf sich dafür, dass man sportlich gerade wieder alles aus der Hand gibt, was man sich mühsam über die Saison aufgebaut hat. Aber irgendwie war es so, dass der HSV einfach sehr viel, ich sag mal, richtig gemacht hatte dahingehend, keine über das Sportliche hinaus Angriffsfläche zu bieten. Da waren keine Grabenkämpfe, da war keine ganz schlimme Indiskretion irgendwo, sondern es war irgendwie, hatte man das Gefühl, okay, vielleicht ist es eben doch so, dass wir jetzt diesen Weg mal in der Konstellation weitergehen und nicht bei erstbester, zweitbester oder jetzt dummerweise drittbester Gelegenheit dann doch irgendwie den üblichen Mechanismen unterliegen und dann den Trainer austauschen. Insofern, Montagmorgen, als das so anfing, an Dynamik aufzunehmen, das ganze Thema, hat mich das zunächst irgendwie traurig gemacht, auch ein Stück weit wütend gemacht. Und ich habe dann auch relativ schnell das Internet sein lassen an dem Montag, weil ich selber nicht so ganz genau wusste, wie ich damit jetzt umgehen soll. Denn persönlich bedauere ich das sehr, weil ich Daniel Thun besonders menschlich mit seiner Art, mit den Werten, die er auch verkörpert und in den Verein getragen hat, einfach als jemanden empfunden habe, der dem HSV sehr, sehr gut zu Gesicht steht.
Lars Piccolo, wenn jetzt wir rühren jetzt mal so ein bisschen einen Kaffeesatz oder einen Teesatz, wenn jetzt der HSV an Thun festgehalten hätte und gesagt, okay, wir bringen das jetzt zu Ende und wir starten auch mit Daniel Thun in die nächste Saison. Glaubst du, das hätte noch irgendwo momentan Sinn gemacht oder war er intern schon so angezählt, auch so weit von der Mannschaft weg, wie ja jetzt Jonas Bult auch gesagt hat, dass es unumkehrbar gewesen ist? Was war dein Eindruck?
Also mein Eindruck war, dass Daniel Thun eigentlich schon vorher so, ich sag mal, spielresigniert war. Ich habe das, was Lars eben beschrieben hat, diese Resignation nach dem Karlsruhe-Spiel, die war ja ganz eindeutig auch zu hören, ne? Wo im Grunde diese, das ist ja als Kapitulation bezeichnet worden, weil man das ja auch so verstehen kann, dass er einfach angesichts der Tabellensituation kapituliert, was so die Aufstiegshoffnung angeht. Und da muss man ja eigentlich dann nur eins und eins zusammenzählen und sagen, ja, das sieht ja jeder, dass der HSV in dem Moment da keine Ansprüche mehr stellen konnte. Klar, das kam resignativ rüber. Wir haben auch bei uns bei 90.3 auch eine Woche vorher nach dem Regensburg-Spiel auch schon drüber gesprochen. Da hat er auch auf der Pressekonferenz total niedergeschlagen schon gewirkt. Dazu muss man natürlich sagen, das sind dann natürlich unmittelbar die Momente nach so einem Spiel. Er hat es vielleicht ein bisschen besser wegstecken, ein bisschen besser kaschieren können auch in den Wochen vorher und auch vielleicht im Frühjahr. Erst recht im Herbst vergangenen Jahres, als mal so eine Serie war mit 5 Spielen, glaube ich, am Stück ohne Sieg, als das jetzt der Fall war. Insofern, ja, da hat er einen anderen Eindruck gemacht. Und da kann ich dann verstehe ich das auch, wenn Verantwortliche das feststellen und dann möglicherweise irgendwie zu diesem Urteil kommen. Und natürlich ist es so, dass ein Trainer am Ende des Tages darauf angewiesen ist, erfolgreich zu sein, und zwar jetzt nicht irgendwie, um bei Fans und Medien gut dazustehen, sondern die Maßnahmen, die er ergreift und trifft. Er hat ja sehr viele taktische Umstellungen eingeführt. Er hat sehr variabel spielen lassen. Er hat auch personell viel gewechselt oder auch wechseln müssen. Die fruchten nur dann oder werden nur dann auch akzeptiert von der Mannschaft, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann schwindet automatisch der Glaube an den Trainer. Das ist bei jeder Fußballmannschaft der Welt so. Und insofern gibt es da eben, sag ich mal, so einen gewissen Ergebnisdruck. Also die Mannschaft muss liefern, damit das ganze Gebilde eine Bestätigung bekommt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Und auch das ist natürlich ein wenig abhanden gekommen, dass es jetzt irgendwie menschlich nicht gepasst hätte zwischen Tune und Spielern. Vielleicht mal abgesehen von Bobby Wood, das habe ich wirklich eigentlich gar nicht gehört. Und ich muss sowieso sagen, bei einem Verständnis vielleicht, dass ich gerade eingangs für einen Trainerwechsel grundsätzlich ausgesprochen habe, ich halte Daniel Tune für einen hervorragenden Trainer. Ich finde einen total spannenden Trainer, weil er irgendwie einen anderen Ansatz hat, als viele andere das gemacht haben. Ich finde, dass er unglaublich viel in Bewegung gebracht hat in diesem Jahr. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass er das packt, dieses Schiff auf Kurs zu halten. Ja, am Ende muss man sagen, dass auch jetzt mit ihm als Trainer das natürlich jetzt so nicht funktioniert. Ich finde es total schade. Aber wie gesagt, es ist, also wir merken ja schon wieder, ne, wenn wir so auf Fehlersuche sind, es ist so unheimlich schwer zu greifen beim HSV, dieses erneute Scheitern. Wie gesagt, ich finde es total schade, dass es nicht geklappt hat am Ende mit Daniel Tune.
Vielleicht an der Stelle noch direkt, weil du auch die Pressekonferenz oder die Aussagen nach dem Regensburg-Spiel direkt angesprochen hast, die ja nun eben wirklich direkt nach Abpfiff getätigt sind, sicherlich dann auch mit einer anderen Emotion, mit einem anderen Maß der emotionalen Aufgeladenheit, als man das macht, wenn man dann in so eine Vorspiel-Pressekonferenz geht, wo man zunächst mal ja relativ frei auch von sich aus eine Position darstellen kann. Auch die Pressekonferenz vor dem Karlsruhe-Spiel habe ich mir angeschaut, und auch dort fand ich, dass Daniel Tune anders war, als er das vor anderen Pressekonferenzen war. Ich will jetzt nicht sagen, dass er angefasst war, aber ich hätte vorher nicht gedacht, dass eine Aussage wie "da gehen wir jetzt all in" von jemandem wie Daniel Tune kommt. Nach all dem, was ich so erlebt hatte über das Jahr jetzt ungefähr, dass er da war. Und auch das weiß er dann ja auch, wenn er nach dem Karlsruhe-Spiel wieder vor die Mikrofone tritt, das ganze Spiel selber als "wir gehen all in" proklamiert hat. Und wenn das all in war, dann ist es halt einfach zu wenig. Und da kommt dann vielleicht auch wieder, wenn ich mich dann versuche, mal reinzuversetzen, wie das dann bei ihm, was bei ihm dann gerade passiert. Er hat das dann ja schon ein Stück weit auch mit sich verknüpft, gerade dieses Spiel. Und dass das dann für jemanden, und das glaube ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch, der wirklich auch mit Herzblut nicht nur bei seinem Trainerjob ist, sondern auch gerade bei dieser Aufgabe hier in Hamburg und beim HSV, das zehrt dann ungemein. Und ich hatte wirklich am Ende das Gefühl, dass Daniel Tune ja ausgelaugt, auch ein Stück weit einfach leer war nach dem Spiel gegen Karlsruher SC.
Dieses All-In, das begleitet uns ja jetzt eigentlich schon seit einer Woche, seitdem Daniel Thun diese Worte geäußert hat. War das ein taktischer Fehler, da jetzt so reinzugehen, oder musste er das in dem Augenblick einfach nochmal versuchen, um die Mannschaft zu reizen, um Reizpunkte zu setzen? Was glaubst du, Lars Pegelow?
Ja, taktischer Fehler, auf jeden Fall, das stimmt ja. Es ist so, dass er, also wenn du All-In gehst, dann hast du danach nichts mehr, ne? Wenn es schief geht, ist das nun mal. Und ja, dieses Bild, das hat sich dann eindeutig leider durchgezogen, weil das Spiel gegen Karlsruhe war nicht gut. Absolut nicht. Das war, ja, wenn man überlegt, Regensburg hätten sie ja sogar noch fast gewinnen können. Das eigentlich überhaupt nicht gegen Karlsruhe, gegen eine Mannschaft, wo ja nun, was weiß ich, wie viele Leute fehlten. Also wenn das All-In ist, dann klar, dann kannst du hochrechnen, dass im Rest der Saison gar nichts mehr möglich ist. So, das muss man einfach sagen. Klar, hat er natürlich versucht, einen anderen Reiz zu setzen, weil er ja natürlich auch gemerkt hat, was alles nicht funktioniert hat die anderen Tage. Und da kann das ja auch mal legitim sein, wenn man praktisch in der Eskalationsstufe auch verbal dann nochmal in allerhöchste Regal greift. Aber das Ganze mit großem Risiko. Es kann gut gehen. Er hat hochgepokert in dem Fall, wortwörtlich, und es ist schiefgegangen. Also das muss er dann, denke ich, auch anerkennen, dass das All-In, wenn man All-In geht, dann hat es einfach zwei Möglichkeiten. Und ja, also ist er dann irgendwie pleite gegangen in dem Fall.
Lars Ebert, hattest du das Gefühl, dass die Mannschaft vielleicht mit diesem All-In auch nochmal wecken wollte? Also wenn ihr es so schon nicht schafft, dann gebt für mich alles. Oder hat er die Mannschaft dann, oder hat die Mannschaft wirklich alles für den Trainer gegeben, für die Mannschaft gegeben? Hast du das Gefühl, da fehlte irgendwas, oder wie hast du das auch empfunden?
Die Aussage, All-In gehen zu müssen, die Auswirkungen, die das haben kann, oder wie man das einfach dann im Rückblick sieht, so wie wir das jetzt gerade tun, ist mir in dem Moment des Sagens so gar nicht hundertprozentig bewusst gewesen, sondern eigentlich habe ich es in dem Moment eher so aufgefasst, na klar, da sitzt ein Trainer und irgendwie sitzen ihm Journalisten gegenüber und zig Leute gucken sich das an und hängen ihm an den Lippen, und die einzige Aussage, die sinnvoll und glaubwürdig von dem Trainer in dem Moment vor dem Karlsruhe-Spiel gesagt werden kann, ist, es ist total egal, wir gucken nicht auf alle anderen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, unsere Spiele gewinnen und dann schauen wir mal. Das wäre die Floskelantwort gewesen, die man sonst auch hätte geben können, und man hätte nicht All-In sagen müssen. Er hat das aber doch gemacht, und Daniel Thun ist auch sonst ja jemand, der nicht immer die Phrasen drischt und die üblichen Worthülsen in den Raum stellt, sondern der einfach eine sehr authentische und echte Form der Ansprache hat. Und insofern habe ich das in dem Moment einfach nur als authentischer Daniel Thun empfunden. Und erst als ich da ein bisschen angefangen habe, darüber nachzudenken, wurde mir eigentlich klar, dass das jetzt wirklich im Grunde auch heißt, letzte Patrone. So, und mit der feuern wir jetzt so lange, bis da noch was kommt. Und dann schauen wir mal. Und wenn diese Aussage tatsächlich bewusst so gestreut war, um damit der Mannschaft einen Impuls zu geben, wäre das für mich ein absolutes Indiz dafür, dass der direkte Draht zur Mannschaft eben doch nicht so intakt war. Das ist aber totale Mutmaßerei, das weiß ich nicht. Aber wenn ein Trainer über die Medien, medial auf der Pressekonferenz, große Worte in den Raum stellen muss, um damit, keine Ahnung, die Prozente 99 und 100 bei einer Mannschaft wachzukitzeln, bedeutet das für mich, dass er es in seiner Ansprache vorm Spiel, in seiner Kabinenansprache, in seiner Halbzeitansprache nicht schafft, die Mannschaft auf 100% zu bringen. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir wieder eine Situation, dass man sagt, kann man sich das erlauben, mit dem Trainer weiterzugehen? Darf man sich das erlauben? Oder welche Entscheidungen sind dann? Und da käme ich jetzt dann quasi zu einem anderen Wort, einem großen Wort, was mich in der letzten Woche sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist es dann doch alternativlos, eine Entscheidung zu treffen, die sich leider gegen den Trainer handelt.
Also bei mir kam dieses All-In auch deswegen so ein so ein bisschen komisch an, weil ich mir dachte, ja, aber warum habt ihr das denn die beiden Spiele vorher nicht gemacht? Habt ihr da denn nicht alles reingeworfen? Habt ihr da nicht irgendwie alle versucht, 100% zu geben? Warum jetzt dieses All-In? Also das habe ich nicht so ganz verstanden, das Pegelobe. Kannst du mir da irgendwie eine Erklärung liefern?
Ja, das mit diesen Erklärungen, das ist ja so, das ist ja der Running Gag seit einigen Jahren. Ne? Das ist ja schon unter Hannes Wolf immer die Frage gewesen, warum in Gottes Namen hat der HSV diesen riesen Vorsprung hergeschenkt? Warum ist das unter Dieter Hecking passiert? Warum ist das unter Daniel Thun geschehen? Es ist geschehen. Ich meine, Sandhausen und Regensburg mindestens eine Halbzeit lang, das war ja wirklich unterirdisch. Also, und da muss man ja auch gar nicht in solchen Spielen anfangen, über das System zu diskutieren, weil jetzt 3-4-3 richtig, zu viele taktische Umstellungen. Wenn Spieler praktisch abtauchen, Abstand halten zum Gegenspieler, also schon mal präventiv, damit man sich, ich sag's mal ganz provokant, nicht noch wehtut oder schmutzig macht, Zweikämpfe nicht eingeht, nicht Richtung Tor marschiert, Alibi-Pässe spielt und Seiten aus die Bälle donnert. Also das ist das war schon wirklich harter Tobak an dem Zeitpunkt der Saison, wenn es eigentlich um alles ja auch schon geht. Und insofern, klar, musste dann Thun irgendwo verbal irgendwo vielleicht auch was machen. Aber ich fand das schon interessant, was Lars auch eben gesagt hat. Das geht, glaube ich, auch schon in die richtige Richtung und spiegelt dann ziemlich genau wieder, was da so in dem ganzen Zusammenspiel auch nicht mehr hingehauen hat. Und also ein Gedanke nochmal, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Das, was ich soeben angedeutet habe, also Thun hat ja eigentlich von Anfang an auch schon in seinem ersten Trainingslager immer gesagt, dass er taktisches Verständnis hat und Vorstellung hat und auch was ausprobieren will und vielleicht die Spieler überfordert mit verschiedenen Dingen und so. Und das wurde jetzt auch teilweise angeführt. Ich habe das auch in anderen Gesprächen und Podcasts schon gehört, dass es am Ende eben zu viel war. Beispiel Regensburg. 5 Spieler auf Positionen, die eigentlich nicht ihre Top-Positionen sind. So. Damit dann auch vom Trainer den Teil dazu beigetragen, dass das Spiel dann erstmal so angefangen hat, wie es angefangen hat. Kann man so sehen. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass viele interne Kabine den Kopf geschüttelt haben. Aber ein paar Wochen vorher hat ein Tim Leibold beispielsweise als Linksaußen das erste Mal in seinem Leben gespielt und Heidenheim mit 2 Toren selbst abgeschossen. Daniel Thun, ein paar Wochen später ist dasselbe Spiel in Regensburg. Also nicht dasselbe Spiel, aber dasselbe Spiel insofern, dass der Leibold da links vorne steht. Es läuft nichts und anschließend heißt es, Daniel Thun hätte zu viel getan und hätte taktisch viel zu viel variiert. Ich finde, es ist ungeheuer schwierig, da den richtigen Weg zu finden und die richtige Analyse zu finden. Das ist bestimmt ganz viel von allem, aber was ja alles eben uns auch immer so wahnsinnig nervt, ist, dass dann sowas abläuft und man das Gefühl hat, das ist ja nicht nur das Gefühl, sondern man sieht einfach auf dem Platz, ob jetzt am Fernseher oder im Stadion, dass da irgendwie, also das Grundlegende einfach nicht funktioniert, was alle irgendwie gefühlt bringen, nur der HSV nicht, wenn es drauf ankommt.
Ja, so ist das. Ich würde sagen, wir lassen das mal einen kleinen Augenblick sacken und versuchen dann gleich nochmal uns so ein bisschen auf Ursachenforschung zu begeben. Ja, wir atmen durch. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir unterhalten uns weiterhin mit Lars und Lars über die Entlassung von Daniel Thun. Lars Eberhardt, in der Pressekonferenz von Jonas Bolt dann am Montag fiel auch der Hinweis, dass der Weg, den der HSV gehen wollte, nämlich der Weg der Entwicklung, unterbrochen wurde oder eigentlich ja quasi zurückgedreht wurde oder ins Stocken kam. Kannst du das nachvollziehen? Also ich meine, das sieht man ja, hat man ja schon so ein bisschen in den letzten Spielen den Eindruck gehabt, dass sich das so ein bisschen alles wieder zerschlägt, was da aufgebaut wurde. Oder wie siehst du das?
Was die Pressekonferenz von Jonas Bolt angeht, die habe ich mir jetzt zweimal angeschaut. Und so richtig weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich da mit welcher Aussage so genau anfangen soll. Ich habe beim ersten Schauen das Gefühl gehabt, habe ich auch mit Bekannten drüber geredet, sagt Daniel Bolt eigentlich viel mehr, als er rein von den Worten sagt, spricht er sehr stark durch Daniel die Bolt.
Es war der Jonas Bolt, ja.
Ja, Entschuldigung. Ja, Jonas Bolt sagt er viel mehr eigentlich, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, oder ist das eigentlich auch relativ nichtssagend, was da kommt? Und gerade die Nachfragen und die Antworten, die er dazu gegeben hat, zum Thema, was ist denn nun geworden aus der gemeinsamen Vision, dem Weg der Entwicklung, den man gemeinsam gehen wollte, wo sich Bolt dann ja darauf eigentlich zurückgezogen hat, zu sagen, nee, die Entlassung von Dani Thune ist keine Entscheidung gegen diesen Weg, sondern gerade für diesen Weg, der vielleicht ins Stocken geraten sein könnte, und jetzt wolle man ihn doch weitergehen. Da habe ich beim Live-Schauen eigentlich gedacht, oh, das ist mir eigentlich zu billig. Da war ich noch sehr unter dem Eindruck, dass Daniel Thune jetzt zu meinem persönlichen Bedauern nicht mehr Trainer des HSV ist, und aber auch aus den Gesprächen dann im Nachgang mit anderen HSV-Fans, mit Freunden, mit Bekannten, aber auch dem, was wir jetzt besprochen haben, schon hier, kommt natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dieses Bild der heilen HSV-Welt, nach der wir uns wahrscheinlich alle sehnen und die man dann vielleicht auch manchmal noch einen kleinen Moment länger sehen möchte, als man sie eigentlich sehen müsste, kommen dann eben solche Dinge wie, war tatsächlich der Draht vom Trainer zur Mannschaft so intakt, wie wir das uns vorstellen? Sind die Entscheidungen gerade vom Trainerteam bzw. von Dani Thune konkret wirklich immer im Einklang gewesen mit dem Weg der Entwicklung und so weiter? Oder sind Dinge vorgefallen, die eben anders sind, als man sich das seitens der sportlichen Führung vorgestellt hat? Und ich bin sehr gespannt, was zur neuen Saison kommt, denn Bolt hat ja auch gesagt, die Gefahr habe nach seinem Ermessen bestanden, dass die Saison jetzt einfach sonst ausgetrudelt wäre. Ich glaube, das waren seine Worte. Und habe ich in dem Moment gedacht, was ist denn an Austrudeln eigentlich so schlimm, wenn dieses Team ja eigentlich besteht? Denn Austrudeln bedeutet ja dann im Zweifel auch, man kann den vollen Fokus auf die neue Saison setzen. Man kann im Zweifel den Druck durch Austrudeln so versuchen wegzunehmen und zu sagen, komm, ich will jetzt nicht sagen, wir schenken das ab, aber was wir jetzt noch holen können, ist am Ende des Tages ein Extra. Was war, können wir nicht mehr ändern. Wir gucken jetzt nur noch nach vorne, sportliche Leitung, wie auch Trainer und Mannschaft. Und vielleicht wäre da auch eine gewisse Lockerheit zurückgekommen. All das scheint aber nicht der Fall gewesen sein, keine Option gewesen zu sein. Und am Ende hat Jonas Bolt ja gesagt, dass, auch wenn da nur 3, 4 oder maximal 5 Tage zwischen seinem Bekenntnis zum Dreiergespann Bolt, Mutzel, Thune und dem Bekenntnis, den Weg gemeinsam gehen zu wollen, bis zu seiner Aussage, die Trainerentscheidung war in der getroffenen Form alternativlos. Bis jetzt möchte ich einfach wissen, was da los war. Und irgendwie jedes Gespräch bringt neue Aspekte mit. Ob wir es jemals so richtig greifen und erfahren können, ich weiß es nicht.
Der Auftritt von Bolt in der PK, der hat ja auch zu so ein paar Reaktionen geführt, wo man hörte, dass die Leute meinten, dass Thune demontiert angezählt worden und auch über Gebühr kritisiert worden wäre von Jonas Bolt. Lars, siehst du das auch so? War
das Verhalten von Jonas Bord oder seine Wortwahl ein bisschen ungebührlich oder wie hast du das aufgenommen?
Naja, also ich habe das auch gehört, so, das haben viele gesagt, dass er irgendwie sehr hart mit Daniel Thun ins Gericht gegangen wäre. Klar sind da deutliche Worte auch gefallen, ne? Also mangelnde Führungskraft, Saison austrudeln, wackeliges Verhältnis zur Mannschaft und so. Das sind Dinge, die man eben vorher so nicht gehört hat, auch nicht ansatzweise gehört hat. Insofern kommen die dann eben auch hart rüber. Das mag sein. Auf der anderen Seite muss er ja auch ein deutliches Urteil für sich auch gefällt haben, sonst wird er auch diese Entscheidung ja auch nicht getroffen haben. Und insofern finde ich, ist es dann auch völlig legitim, wenn er, sagen wir mal, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und dann so ein paar Gründe da versucht wiederzugeben, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, die ja viele Leute auch tatsächlich dann nach den Aussagen von Freitag noch eben überrascht hat. Also ich fand das am Ende des Tages, fand ich das so okay, ja, also auch mal seinen Standpunkt dann auch zu verstehen. Also was wäre denn die Alternative gewesen? Hätte sich ja hinstellen können und sagen können, Daniel Thun ist ein toller Trainer, hat aber irgendwie einfach Pech gehabt und wir haben halt hier Horst Rubesch und irgendwie, was willst du mehr? Jetzt, wir setzen halt auf Erfahrung. So, dann hätten auch alle gesagt, ja Moment, was ist denn das für eine Aussage jetzt irgendwie? Also damit, also irgendwas Greifbares musste er ja auch bringen, finde ich.
Und wenn er, Entschuldigung, darf ich an der Stelle ganz kurz, ja. wenn er die Karte gespielt hätte, dann wäre ihm der Zeitpunkt links und rechts um die Ohren geflogen.
Ja, das kommt noch dazu. Also insofern fand ich das so eigentlich okay, wie er das erklärt hat. Legitim. Und wir haben jetzt ja auch gehört, dass es eben auch einen anderen Standpunkt gibt oder gesehen. Daniel Thun hat jetzt ja mittlerweile auch ein paar Interviews gegeben, übrigens auch auf ndr.de nachzulesen zu seiner Entlassung. Da hat er natürlich ein bisschen einen anderen Standpunkt dargestellt. Das finde ich auch okay. Ich finde, dass die Diskussion oder wenn man das gegenüberstellt, was Jonas Bold gesagt hat und was Daniel Thun gesagt hat, dass das irgendwo fair ist, dass man merkt, wo die Unterschiede sind in der Betrachtung und auch in der Beurteilung. Und am Ende ist halt Jonas Bold der Vorgesetzte und trifft die Entscheidung. Ich habe schon gesagt, ich finde, sie kam zu spät, die Entscheidung, wenn man sie denn schon trifft. Und ob sie was bringt, das werden wir ja auch noch sehen.
Lars Eberhardt, in der vergangenen Saison wurde Jonas Bold schon vorgeworfen, dass er zu lange an Dieter Hecking festgehalten hat. Hat das noch jetzt so reingespielt, dass er 3 Spieltage vor Schluss sagt, jetzt wechseln wir doch nochmal den Trainer?
Nee, also ich für mich würde das mal komplett trennen. Ich glaube tatsächlich, dass Jonas Bold als Führungskraft durchaus dadurch erstmal ein gutes Handwerkszeug mitbringt, dass er sich eben im Zweifel nicht zu schade ist, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht in der Außenwahrnehmung unpopulär sind, beziehungsweise die vielleicht auch nicht die sind, die die große breite Masse erwartet. Also das finde ich erstmal ganz losgelöst von den Entscheidungen als solches. Etwas, was ich Jonas Bold als erstmal grundsätzlich positiv für seine Position attestieren würde. Die Hacking-Situation im vergangenen Jahr und die Situation mit Dani Thun jetzt, finde ich irgendwie, würde ich nicht unbedingt miteinander vergleichen, denn die Konstellation, die wir in diesem Jahr hatten, mit Dani Thun, auch mit der Entwicklung, wie es dazu überhaupt kam im vergangenen Sommer, dieses wirklich bewusste, auch nach außen, wir setzen jetzt auf, wir brechen aus diesem, wir müssen immer die größten Namen haben, das Beste und Teuerste ist für den HSV gerade gut genug, wir brechen daraus ein Stück weit aus und sagen, wir lösen uns davon und setzen jetzt hier ein Team auf, an das wir glauben und mit dem wir im Zweifel auch bereit sind, Gegen- und Seitenwind ein Stück weit auszuheißen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das bis zum Schluss der Wunsch auch von Jonas Bold war. Ich glaube allerdings auch, und da steckt auch ein Stück weit Hoffnung mit drin, dass es dann tatsächlich so war, dass Jonas Bold, warum auch immer, zu dem Entschluss, und er ist dann kurzfristig und er ist auch innerhalb nicht allzu vieler Tage gefallen, zum Ergebnis gekommen ist, es geht so nicht weiter. So haben wir jetzt lange und ausführlich drüber geredet und dass er dann eben jemand ist, der so eine Entscheidung auch trifft. Ja, zu spät, definitiv, wenn man einzig und allein auf das Ende dieser Saison guckt und einfach sagt, wir müssen diese Saison auf einem der ersten beiden, bestenfalls beiden oder vielleicht drei Plätze beenden. Wenn er an dem Punkt war, zu sagen, es geht so definitiv nach dieser Saison nicht weiter, weil Dinge vorgefallen sind, weil wir unterschiedliche Auffassungen haben und wenn die auch sich ja zu kurzfristig gezeigt haben, dann kann man auch in dieser Situation, wo es nur noch eine minimal klitzekleine Restchance gibt, eben das dann doch jetzt noch machen. Ich erwarte, Trainerwechsel hin oder her, von dieser Saison trotzdem nichts mehr. Und mein Blick persönlich aus Fansicht geht auf die kommende Saison und eigentlich all das, was von jetzt an im Hinblick auf die Saison 21/22 beim HSV gerade auch von der sportlichen Führung in die Wege geleitet wird.
Das hat Jonas Beuth ja auch an einer Stelle tatsächlich gesagt, also nicht nur, dass er Angst vor diesem oder Sorge hat, dass es jetzt austrudelt, sondern auch, dass es Auswirkungen noch auf die kommende Saison haben würde. Lars Pegel, und glaubst du, dass es wirklich so langfristig Konsequenzen geben würde, wenn man jetzt austrudelt und wenn man jetzt mit Daniel Thun weitergemacht hätte?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die letzten drei Spiele noch irgendwie durchgegangen wären, so mehr schlecht als recht, holst du dann irgendwie noch einen Punkt oder zwei und verhilfst dann Osnabrück noch zum ersten Heimsieg nach 14 Heimniederlagen oder so, die auch schon ein bisschen drüber geunkt, dass der HSV das dann dort irgendwie auch hinbekommt übernächste Woche. Das beschädigt dann natürlich auch irgendwie alle. Also wenn man dann in so eine Sommerpause reingeht und denkt, guck mal, wie die Saison zu Ende gegangen ist und wir haben nicht nur die letzten fünf, sondern die letzten acht Spiele nicht gewonnen und da ging gar nichts mehr und wir sind Sechster geworden und waren am Anfang ganz lange Erster. Das wäre schon eine schwere Hypothek gewesen, ehrlich gesagt. Und wenn dann zugleich irgendwo das Vertrauen auch in den Trainer verloren ist, dass er eine Saison zu 100% zu Ende coachen kann und das ist ja offensichtlich im Moment der Fall, ja, dann ist der Weg jetzt hart, sicherlich aber konsequent. Ob es so gekommen wäre am Ende und Thun wirklich nicht nochmal die Mannschaft mobilisiert hätte, ich weiß es nicht. Ich bin geneigt zu sagen, dass die Einschätzung von Jonas Beuth irgendwo schon Hintergrund hat. Ich meine, es gibt so Sachen wie Simon Terodde. Warum wird zu diesem Zeitpunkt der Transfer zu Schalke verkündet, wo wirklich ja das Rennen noch nicht entschieden ist? Klar hat der HSV schlechte Karten gehabt, aber das ist doch, warum macht man das nicht zwei oder drei Wochen später? Da gab es eigentlich gar keinen Grund dafür. Und gerade diese Terodde-Personalie, also da machen sich dann ja alle angreifbar. Also die Frage wäre gewesen, hätte Thun den überhaupt nochmal aufgestellt? Ist Terodde vielleicht mit dem Kopf schon irgendwo anders? Das wären Themen, die wären unter Thun noch viel mehr in den letzten Spielen in den Vordergrund gekommen. Und da hast du jetzt natürlich, sagen wir mit der Drohne Horst Rubesch, das spielt das eine untergeordnete Rolle. Insofern, also da gibt es schon so ein paar kleine Gründe, finde ich, die dafür sprechen, dass wenn ein Trainerwechsel ansteht, dass man eben die Saison dann auch eben nicht zu Ende macht vor dem Hintergrund und dann auch sagt, das hätte auch fürs nächste Jahr keinen Zweck mehr gehabt.
Wenn Jonas Beuth sagt, es hätte ein Austrudeln oder ein Beenden der Saison, so kann man das ja vielleicht auch mal lesen, ein Beenden der Saison mit Daniel Thun hätte eventuell auch negative Folgekonsequenzen auf die nächste Saison gehabt. Da würde ich mal zumindest reinlesen, dass sich Jonas Beuth schon zum jetzigen Zeitpunkt nach, was auch immer passiert ist, schwer vorstellen konnte, mit Daniel Thun, Saisonausgang dahingestellt, in die nächste Saison zu gehen. Und wenn doch, hätten wir eigentlich von Saisonbeginn an einen Trainer gehabt, bei dem man sich hätte fragen müssen, hat er eigentlich hundertprozentige Rückendeckung? Und wohin sowas führt, ich meine, das konnte überhaupt keiner nachvollziehen, mit Mirko Slomka in eine neue Saison gegangen, statt zu sagen, und zwar vor Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison sich zu trennen. Und das Gleiche am Ende des Tages auch mit Christian Titz, der ja auch eigentlich keine Rückendeckung im Verein hatte, aber trotzdem die Sommerpause machen durfte, musste, sollte, konnte. die Vorbereitung der Mannschaft gemacht hat und wir dann im ersten Saisondrittel quasi auf der Trainerposition wieder alles auf Anfang gedreht haben. Auch das kann ich mir vorstellen, dass da eben diese mittelfristige Perspektive über das Saisonende hinaus, Ligazugehörigkeit 1 oder 2 total egal, aber eben auch mitspielt. Und wenn da ernste Bauchschmerzen sind, was eine weitere Zusammenarbeit mit Daniel Thun angeht, dann hätte man auch sagen können, setzen wir uns nach der Saison zusammen und sondieren. Aber dann hätte das bei Jonas Beuth im Hinterstübchen schon eigentlich immer unter der Maßgabe gestanden. Dann trennen wir uns dann gesichtswahrend für alle und machen das gut. Dann kannst du dich aber auch jetzt trennen, wenn du so jemanden wie Horst Rubesch in der Hinterhand hast, der mit Chance nochmal ein bisschen was rauskitzelt aus der Mannschaft. Aber ja eigentlich du jetzt im Vergleich zu den letzten Spielen zu verlieren ja nichts mehr hast als HSV.
Gibt ja auch noch andere Beispiele, ne? Also Bruno Labbadia war ja auch so ein Beispiel, der war ja nach der Rettung, nach dieser Karlsruhe-Rettung, war der ja, also gottgleich als Trainer und dann hat Didi Beiersdorfer eben auch an ihm festgehalten, obwohl zwischen den beiden sich später herausstellte, dass es eben überhaupt nicht mehr weitergeht. Und wir zählen jetzt ja nur die HSV-Beispiele auf, die wir jetzt im Hinterkopf haben. Also da gibt es ja bei anderen Vereinen noch ganz andere. Insofern, ja, das hat schon was, der Gedanke hat schon was für sich und ist dann auch, wenn man so will, auch konsequent von Jonas Beuth zu Ende geführt worden.
An HSV-Trainer-Geschichten gibt das ja nun auch genug. Da, wenn wir bei einem keinen Mangel haben, dann ist es das. Ich glaube, wir schließen dieses Thema ab. Ich denke, wir fangen jetzt auch an, uns in den Kreis zu drehen. Was wir noch nicht besprochen haben, wo war dieser Punkt, vielleicht Lars Eberhard zuerst, wo Thun die Mannschaft verloren hat? War das das 3-3 in Hannover? Oder siehst du das erst später, Darmstadt oder dann Regensburg mit dieser wilden, in Anführungsstrichen, Aufstellung?
Ich glaube nicht, dass das 3-3 in Hannover ein Spiel war, wo man sagen kann, da hat Daniel Thun eine Mannschaft verloren. Dass das irgendwie nicht zu erklären ist, warum der HSV da so in sich kollabiert in der zweiten Halbzeit, ist das eine. Wenn ich mich daran zurückerinnere, sehe ich aber auch nicht, dass dort in der Halbzeit irgendwelche hanebüchenen Umstellungen passiert sind oder dass die Mannschaft aus der Kabine gekommen ist und man das Gefühl hat, sie hat jetzt die Maßgabe, rührt Beton an, tut euch hier nicht mehr weh, wo man einfach sagen könnte, das ist dann brutal vercoacht auch nochmal. Also das Hannover-Spiel, da lief wirklich nichts für uns in der zweiten Halbzeit. Das darfst du natürlich niemals noch aus der Hand geben. Es ist dann für mich eher das Darmstadt-Spiel, was so ein bisschen ein Knacks war. Und das zeigt sich dann eigentlich darin, dass die 14 Tage später oder knapp 14 Tage später in Sandhausen gezeigte Leistung nicht im Ansatz das war, was ich erwartet hätte. Da konntest du dich auf eine Sache eigentlich vorbereiten und einstellen, nämlich darauf, dass da Sandhausen versucht mit Physis und mit Kraft und mit Einsatz zu spielen. Aber auf der anderen Seite, die kamen aus einer 14-tägigen Quarantäne zurück, wussten selber nicht, wo sie stehen. Wir konnten trainieren in Hamburg. Wir haben kein Spiel gehabt, aber wir konnten trainieren. Die waren in Quarantäne, die sind zu Hause mit irgendwelchen Spinningrädern gefahren. Wenn es irgendwie ein Anspruch eines Aufstiegskandidaten gibt, ein Auswärtsspiel zu gewinnen, dann das. Und das ist nicht ansatzweise auf den Platz gebracht worden. Und da sehe ich tatsächlich zwischen dem Darmstadt-Spiel und dem Sandhausen-Spiel nochmal einen deutlichen Abschwung nach unten, was ein Konzept, ein erkennbares Konzept, eine Einstellung auf einen Gegner und ein Spiel angeht. Das war absolut erschütternd.
Was mir bei diesen beiden Spielen so sauer aufgestoßen ist, also schon bei Darmstadt, aber auch dann vor allen Dingen gegen Sandhausen und auch ein bisschen auch gegen Regensburg, dass ich da tatsächlich diesen Rückschritt eigentlich gesehen habe, dass der HSV plötzlich wieder mit dem Gegenpressing, mit dem hohen Anlaufen des Gegners nicht mehr klarkam. Das war vorher in der Saison schon mal die Spiele gegen Heidenheim oder das Spiel gegen Heidenheim mal genannt. Da konnten sie es. Was ist da passiert, dass sie es plötzlich nicht mehr konnten, Lars Pegelow?
Also für mich war das Déjà-vu, das Hannover-Spiel, wo der HSV aus einer guten Phase kam, mit diesen zwei Siegen da vorher 13-0 führte und das Ganze hergegeben hat. Das war für mich emotional eigentlich ein Schockmoment. Und das hat eigentlich genau das ausgelöst, was dieses berühmte 2-3 gegen Darmstadt vor 2 Jahren ausgelöst hat, als der HSV nach dem Derby-Triumph am Millerntor dahin marschiert ist, Darmstadt zunächst an die Wand gespielt hat und dann für Außenstehende unerklärlich eingebrochen ist. Und irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, dass das, also dieses Einbruchsgefühl rübergenommen wurde in die schon beschriebenen folgenden Auftritte gegen Darmstadt und so. Wenn es einen Knackpunkt mal gab, dann war es die zweite Halbzeit bei diesem Hannover-Spiel.
Lars Ebert, ist das dann doch dieses Déjà-vu-Erlebnis, das Lars Pegelow eben beschrieben hat, dass sich in dieser wiederkehrenden Häufung jetzt im dritten Jahr hintereinander so abzeichnet mit dem Leistungsverlust zu den entscheidenden Momenten der Saison, was jetzt den Ausschlag gegeben hat in der Mannschaft? Oder gibt es da andere Ursachen, die du da in den Vordergrund stellen möchtest?
Also speziell jetzt nochmal das Sandhausen-Spiel genommen, da hatte ich eigentlich von der ersten Minute das Gefühl, dass die Spieler, die HSV-Spieler auf dem Platz deutlich mehr Angst davor hatten, dass das heute, wo alle von ihnen erwarten, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Spaziergang wird, aber das ist fest als Auswärtssieg eingeplantes Spiel, dass das warum auch immer nicht funktioniert. Die Angst davor war um ein so Vielfaches größer als die Lust darauf, dort Fußball zu spielen und dieses Spiel zu gewinnen. Und dieses mit der Grundkonstellation gewinnst du dann auch einfach gar nichts. Und dann die Angst vorm Versagen größer ist als die Gier darauf zu gewinnen. Und das ist tatsächlich deutlich zu erkennen nach dem Nackenschlag von Hannover. Denn gegen Darmstadt war das auch schon. Darmstadt hat ein solides Auswärtsspiel gemacht, hat jetzt aber nicht das fußballerische Hochreck irgendwie bedient und den HSV vor unlösbare Aufgaben gestellt. Im Gegenteil, die sind eigentlich relativ durch das ganze Spiel ihrer Spielphilosophie treu geblieben. Und wenn wir nochmal überlegen, wann hat der Trainer die Mannschaft verloren, was ja Tanjas Frage war, auch so ein bisschen. In der Hinrunde gab es irgendwann mal ein Heimspiel, es muss eines der ersten Heimspiele gewesen sein, wo es nicht wirklich lief, wo in der Pause Daniel Thun umgestellt hat. Da hat er zur Halbzeit Onana, glaube ich, eingewechselt und hat den Gegner eiskalt ausgecoacht. Das war das Würzburg-Spiel. Da lagen wir zur Pause 0-1 zurück und es lief eigentlich gar nichts. Und Thun noch relativ neu dabei beim HSV, 5. Spieltag, wechselt zur Pause einmal aus, bringt Onana, verändert die komplette Spielanlage, spielt viel zentrumslastiger in der zweiten Halbzeit, hat also eine klare Idee, wie man dem Gegner besser beikommen kann, als man das bis dato getan hat. Und du hattest das Gefühl, dass alle 11 Spieler, wie sie auf dem Platz waren, sowohl in der ersten Halbzeit vielleicht eine Idee hatten, was sie machen wollten, aber der Gegner das kaputt gemacht hat, und in der zweiten Halbzeit taktisch ein anderes Konzept mit aus der Kabine gebracht haben und es umzusetzen wussten. Und diese Adaption innerhalb des Spiels, erst recht, wenn eine Halbzeitpause dazwischen ist, die habe ich eigentlich im Jahr 2021 in der Form, wie ich sie echt gut fand bei Dani Thun in der Hinrunde, habe ich sie so nicht mehr gesehen. Und das sind sicherlich Punkte, die im Darmstadt-Spiel geholfen hätten, die mit Sicherheit ich auch in Sandhausen erwartet hätte. Da kommen wir dann aber aus der Kabine und ich meine, wir wechseln noch nicht mal aus. Das hat mich ein Stück weit fassungslos gemacht. Wir kommen dann aus der Kabine und man hat das Gefühl, dass wir aus der Kabine kommen und der Trainer wohl gesagt hat, ja, dann weiter so. Klar, im Interview nach dem Spiel sagt Daniel Thun, ja, wen hätte ich denn auswechseln sollen? Ich hätte ja auch 10 auswechseln können. Ja, das fand ich Ja, auch dann schon so eine Notantwort, wenn man so will. Wir wechseln dann in Sandhausen erst irgendwie in der 75. Minute aus und dann gleich viermal auf einmal oder so. Ach nee, das war Sandhausen. Aber wir wechseln während des Spiels in der 65. Minute dann erstmals so richtig aus. Und da habe ich wirklich dann ernsthaft das Gefühl, wenn ich mir das jetzt überlege, da ist der Impuls von außen, den der Trainer dann, wenn man so will, als 12. Akteur bringen kann, nicht mehr so da gewesen, wie es in der Hinrunde war.
Wir halten fest, der HSV kann definitiv in der zweiten Liga keine Rückrunden.
Das sieht so aus.
Ja.
Ich habe neulich eine andere Statistik noch gehört. Der HSV hat in der zweiten Liga im April noch nie ein Spiel gewonnen. Auch nicht schlecht.
Gab es 2020 im April ein Spiel?
Ja, okay. Das muss man einschränkend dazu sagen, aber das ändert nichts daran, dass das stimmt.
Ja, wir haben erschreckenderweise jetzt doch einige Punkte zusammengetragen, die für diese Entlassung von Tune sprechen, die sie vielleicht verständlich machen. Und doch, Tanja, jetzt komme ich nochmal auf dich zusammen. Du hast eingangs gesagt, dir ist das Herz gebrochen. Heilt das jetzt so ein bisschen oder dadurch, dass du es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kannst oder bleibt es dabei?
So die Argumentation von Jonas Bolt, die konnte ich auch am Montag schon nachvollziehen. Das war nicht so das Problem, aber ich mag Daniel Thun als Typen immer noch wahnsinnig gerne. Und deswegen ist mein Herz immer noch nicht geheilt.
Gut.
Das schafft auch leider Horst Rubesch nicht.
Das geht mir genauso. Also mir tut das in der Seele weh, manches hier zu sagen, was ich gesagt habe. Aber es ist ja nun mal leider so. Und ich wünschte, wir hätten den sportlichen Erfolg gehabt, der es uns ermöglicht hätte, den Weg mit Daniel Thun weiterzugehen, weil er einfach dem Verein, habe ich eingangs gesagt, so gut zu Gesicht gestanden hat. Mit seiner Art, mit seiner Empathie, mit seinen Werten und dieser Menschlichkeit, auch losgelöst vom Sportlichen, finde ich einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist. Und
finde ich auch. Das hast du gut gesagt.
Ist ein extrem großer Verlust für den Hamburger Sportverein.
Ja, der wird auch Erfolge haben, wo auch immer er irgendwie landet. Der HSV ist einfach auch schwer trainierbar, das wissen wir ja nun. Und vielleicht ist irgendwann mal die Figur gefunden, die das durchsteht, wo dann auch die Rahmenbedingungen so geschaffen sind, dass dann in schwerer See nicht gleich alle über Bord gehen, sondern man noch mehr zusammenhält. Das ist ja auch irgendwo eine Frage so von der Unternehmenskultur irgendwie. Ja, warum geschieht das immer in Hamburg? Ich meine, Dieter Hecking hat eine erfolgreiche Trainerkarriere gehabt. Hannes Wolf, da haben sie sich gefreut beim BFD, der ist jetzt in Leverkusen. Das ist auch mit Sicherheit kein Blinder, genau wie Daniel Thun ein sehr guter Trainer ist. Aber sie schaffen es hier alle nicht. Aber ich glaube, wenn wir das Thema wollten, dann müssen wir noch ein paar Stunden verlängern. Also wir sind uns einig, Daniel Thun ist ein guter Trainer, der wird seinen Weg machen, vielleicht hat Steffen Baumgart oder wer auch immer Merkel.
Gut, das wollte ich bloß noch mal festgehalten haben, weil mir das in den letzten Minuten ein bisschen kurz gekommen ist, dass wir doch uns wirklich einig sind, dass Daniel Thun ein toller Trainer ist und ein hervorragender Mensch. Und das hat Lars Eberhardt eben ganz toll ausgedrückt. Die Worte kann man nur unterstreichen und unterschreiben. Und dennoch muss es weitergehen. Und nach einem kleinen Break wollen wir mal einen Ausblick wagen.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt uns sehr ausführlich von Daniel Thun verabschiedet. Das tut uns allen sehr, sehr leid. Das können wir schon mal festhalten. Dann gucken wir doch mal auf den neuen Alten, der da jetzt an der Seitenlinie steht. Horst Rubesch. Lars Eberhardt, wie sehr hat dich diese Personalie überrascht?
Mich hat eigentlich mehr die Freistellung von Daniel Thun als solches überrascht, als die Übergangslösung Horst Rubesch jetzt. Wenn man das mal so sich überlegt, ist das vielleicht naheliegend. Das weiß ich nicht. Ich habe auch zum Trainer Horst Rubesch überhaupt keine größere Meinung. Ich weiß natürlich, ne, ob über seine Erfolge, die er beim DFB hatte mit der Juniorennationalmannschaft, freue mich darüber, dass wir mit ihm jetzt jemanden auf der Trainerposition haben, die als Person sicherlich irgendwie viel mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, was eigentlich für die Mannschaft nur gut sein kann, und aber gleichermaßen er jemand ist, der im Zweifel von vornherein klargestellt hat, er macht das jetzt für diese 3 Spiele mit der theoretischen Option auf 5, und das war es dann aber auch. Sagte ich auch schon, mich interessiert mehr, was jetzt gerade hinter den Kulissen passiert mit Blick auf die Zeit nach den Horst Rubesch-Spielen. Ich erwarte jetzt von Horst Rubesch eigentlich wenig fußballerisch, taktisch irgendwie ein anderes Konzept oder was großartig anderes, sondern einfach vielleicht, dass die Mannschaft den Kopf ein bisschen freier hat, ein bisschen gelöster sein kann. Das, dazu kann sowas führen, und dann gucken wir einfach mal.
Auf der PK von Jonas Beuth meinte er nochmal an einer Stelle, dass sie so eine Art Aufgabenteilung haben. Irgendwie Jonas Beuth übernimmt das Reden und Horst Rubesch übernimmt das Trainieren. Lars Pegelow, wer glaubst du denn, wird dann am Sonnabend auf der Spieltagspressekonferenz sitzen?
Naja, das wird schon der Trainer machen. Das wird schon der Horst Rubesch tun. Wir warten ja noch so ein bisschen auf sein erstes Statement jetzt eigentlich als HSV-Trainer. Er hat ja noch sich ein bisschen zurückgehalten mit Aussagen. Das passt ja auch irgendwie zu ihm. Er ist ja auch dann derjenige, der nicht rumschnacken will, sondern der dann eben handeln will und so. Also Horst Rubesch ist schon eine außergewöhnliche Fußballpersönlichkeit. Das muss man ja mal sagen. Und das er ist eigentlich prädestiniert ja dafür, jetzt zumindest diese Interimsgeschichte da zu machen. Wie gesagt, ob er noch was bewirken kann, das ist ja die große Frage. Es kann mit Sicherheit nicht die Wunschvorstellung sein, dann jemanden, der im Grunde einen ganz anderen Bereich ja eigentlich beim HSV ja bearbeiten sollte, jetzt auf diese Position zu hieven. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt für ihn irgendwie was bringt, ob er sich vielleicht sogar selber bestätigt, wenn es jetzt irgendwie schief geht oder so und sie den Aufstieg dann auch nicht schaffen und sie so sang- und klanglos dann so vielleicht doch die letzten 3 Spiele bestreiten. Horst Rubesch ist einfach wirklich ein Granatentyp. Also wirklich, ich kann das nur bestätigen, was alle immer über ihn sagen. Er ist einer, der mit Menschen einfach kann. Und insofern kann es ja auch das Signal sein, dann irgendwie auch an die Spieler, die dann jetzt noch da sind und die dann vielleicht, einige von denen bleiben ja auch in der kommenden Saison, dass sie sagen, guck mal, hier ist auch so eine Figur, das zeigt irgendwo, die nehmen jetzt hier, wenn man so will, die stärkste Persönlichkeit, die der HSV im Moment eigentlich so zu bieten hat, um diese Mannschaft irgendwie zusammenzuführen. Das heißt, irgendwo liegt diesem HSV ja auch etwas daran, dass die Mannschaft also nicht nur sich wohlfühlt, sondern dass eben auch die besten Bedingungen geschaffen werden. Horst Rubesch hat ein super Standing in Fußball Deutschland und insofern, naja, vielleicht tut er dann das Seine in diesen paar Wochen, um so ein kleines Wir-Gefühl, was dann perspektivisch auch halten kann, zu schaffen.
Vielleicht ist Rubesch ja auch gar nicht so sehr als Trainer, vielmehr als Mensch gefordert, um irgendwo ein bisschen in die Köpfe der Spieler vorzudringen, auf seine Art, wo er ja auch keine großen Worte finden wird, sondern einfach mit empathischen Mitteln da einwirken wird. Lars Eberhard, erwartest du von diesen letzten 3 Spielen noch irgendwo Impulse, die vielleicht auch in die nächste Saison mitgetragen werden können?
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht so, am ehesten wahrscheinlich in dem Fall, den man sich natürlich, weil man an das zarte Hoffnungspflänzchen glaubt, solange es irgendwie noch ein bisschen blüht, angenommen, das Nürnberg-Spiel wird nicht gewonnen. Spätestens dann können wir, glaube ich, endgültig einen Strich unter diese Saison machen. Dann kommen noch 2 Spiele, die dann ja freie Spiele sind, wenn man so will. Das kann dann vielleicht tatsächlich im Blick auf die neue Saison noch dem einen oder anderen jüngeren Spieler oder einem Spieler, der zuletzt vielleicht nicht mehr die ganz große Wertschätzung bekommen hat, die Möglichkeit geben, ihn nochmal reinzuschmeißen und auch dort eben, ne, wie Lars eben sagte, nicht der Mannschaft zu zeigen, guckt mal hier, uns ist an euch, an der gemeinsamen Mission gelegen, sondern dann vielleicht im Kleineren auch nochmal den einen oder anderen Spieler da auf dem Wege noch eine Wertschätzung zu geben. Das kann dann sicherlich auch für eine weitere Entwicklung, für eine Zukunft des einen oder anderen beim HSV ein positiver Impuls sein. Spielerisch glaube ich das eher nicht. Da finde ich es sogar, da halte ich es sogar für sehr unwahrscheinlich. Denn, und das finde ich, ist auch noch eine ganz interessante Randnotiz an dieser ganzen Personalsituation, der oder die, das weiß ich nicht genau, also auf jeden Fall einer, der Co-Trainer, sind ja auch weiterhin an Bord.
Beide,
genau. So dass ich mich da auch sehr wundern würde, wenn da jetzt vom Ansatz etc. eine völlig andere Idee plötzlich versucht würde, der Mannschaft noch mitzugeben. Insofern erhoffe ich mir als ersten Impuls kurzfristig eigentlich eine Entlastung der Köpfe der Spieler und dadurch im Zweifel ein paar Prozent mehr auf dem Platz.
Wir gehen aber auch alle davon aus, dass die Taktik für Montag, das werden Hannes Drews und Merlin Polzin machen, oder Lars Pegelow?
Keine Ahnung, also das weiß ich nicht. Also Horst Rubesch wird da bestimmt auch seine Ideen und seine, der hat ja auch alle Spiele gesehen, seine Vorstellung da haben, und der hat ja noch ein paar Sachen als Trainer da auch vorzuweisen. Aber also, wie gesagt, ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen raus. Das kommt jetzt gar nicht so sehr auf die Taktik oder so drauf an, jetzt da fußballerische Impulse zu setzen. Horst Rubesch hat mal, also ich meine, man kann ja, er hat ja ein, wie soll man sagen, ein Füllhorn von Weisheiten ja eigentlich in seinem Fußballleben schon ausgepackt. Das muss man ja gar nicht Paroli laufen lassen, um das alles
sich daran Dank.
Zu erinnern. Aber er hat ja, aber er hat auch mal sowas gesagt wie, da ging es darum, er ist damals mit seiner Truppe zu irgendeinem Auswärtsspiel gefahren, hat gesagt, wisst ihr was, Leute, jetzt sind wir den ganzen Weg hier hingefahren, das macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt spielen und verlieren. So. Und was ich damit sagen will, manchmal ist es eigentlich auch ganz einfach. Das heißt, in dieser komplizierten Situation, Trainerwechsel, der Terodde geht nach Schalke, der Aaron Hunt ist verletzt und fällt jetzt auch noch aus. Der Joscha Wagnermann, der wusste die letzten Spiele gar nicht mehr, wo sein linker und sein rechter Fuß ist. Und so weiter. Da kann natürlich so etwas, so, ich sag mal, wenn man das ein bisschen pragmatisch, ein bisschen einfach sieht und ein bisschen reduziert und vielleicht ein bisschen Freude reinbekommt, Fußballfreude, da kann dann die Mission dann schon erfüllt sein. Und das ist eigentlich die Aufgabe, glaube ich, von Horst Rubesch.
Ich hake jetzt gerade bei dem Übergang von Fußballfreude zu einer Personalie, die mir noch sehr auf der Seele liegt. Auch mal jetzt ganz ab von dieser Trainerfrage, Lars Eberhardt, dass Stefan Ambrosius sich jetzt unbedingt wieder das Kreuzband reißen muss. Das ist doch schon wieder etwas an Tragik, was der Mensch eigentlich gar nicht braucht.
Ja, absolut. Also unabhängig davon, dass es wahrscheinlich der größte sportliche Verlust ist, den der Ausfall eines einzelnen Spielers über die gesamte Saison für diese Mannschaft bedeuten kann, ist es menschlich und persönlich einfach wirklich eine Katastrophe für den Jungen. Und das gönnt man natürlich gar keinem HSVer, aber auch keinem Spieler von irgendeiner anderen Mannschaft. Aber gerade bei Stefan Ambrosius bricht es einem einfach das Herz zu sehen. Der hat sich so viel erarbeitet mit Willen, mit Leidenschaft, sich wirklich in die Herzen aller in Hamburg gespielt. Und dass so jemandem dann das passiert, ja, das ist wirklich tragisch und irgendwie sinnbildlich vielleicht, oder dann auch noch das i-Tüpfelchen vielleicht eher so auf das, was dem HSV im Frühjahr 2021 alles so widerfährt.
Hast du völlig recht, stimme ich hier in meinem zu, und dazu kommt, das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt mal so ganz handwerklich sieht, das ist auch medizinisch jetzt alles nicht so ganz einfach. Ich habe mir das von jemandem erklären lassen, der auch zweimal dasselbe Kreuzband gerissen hat. Das dauert alles länger, und dieses Kreuzband, was dann im ersten Teil operiert wurde und ja schon durch eine andere Sehne ersetzt wurde, muss jetzt nochmal anders gepflegt werden. Also die Heilungszeit wird länger dauern. Also das hatten wir jetzt bei Van Drongelen. Der hat Juni vergangenen Jahres hat er sich verletzt und ist dann so Richtung Februar, März langsam zurückgekommen. Da waren es ja schon 8-9 Monate, ehe er spielen konnte. Das wird bei Ambrosius natürlich eher noch länger dauern. Echt tragisch.
Und dann kommt ein Spieler ja auch nicht wieder und steht wieder voll im Saft und in der Selbstverständlichkeit, sondern da gibt es ja auch die Faustregel, dass man sagt, bis wirklich wieder 100% und kein Hintergedanken mehr im Kopf ist in irgendeiner Bewegung, irgendeiner Situation, kann man bis zu der gleichen Zeit nochmal drauf tun. Tut mir wahnsinnig leid, der Junge.
Also wir sehen es ja auch gerade bei Rick Van Drongelen, wie schwer der sich gerade tut, wieder in den Spielrhythmus oder in so seinen Rhythmus wiederzufinden.
Und dann redest du von einem Innenverteidiger, wo ich ohnehin immer, das ist vielleicht neben dem Torwart mit die undankbarste Position, um wieder reinzukommen, weil du wechselst einfach nicht ohne Not in der Innenverteidigung aus. Aber auf der anderen Seite stellst du auch nicht einfach jemanden, der braucht jetzt Spielpraxis, weiß ich aber nicht, ob er es schon wieder bringt, in die Innenverteidigung auf. Ganz, ganz schwierige Situation. Und aber das ist jetzt auf Van Drongelen gemünzt. Stefan Ambrosius muss erstmal überhaupt wieder auf die Beine kommen, gesund werden und in der Lage sein, Fußball zu spielen, was ich ihm natürlich von ganzem Herzen wünsche. Und dann kriegen wir den Jungen auch schon wieder integriert. Da habe ich keine Sorge. Aber ja, das ist scheiße. Verzeihung.
Nö, das sagt es, glaube ich, ganz deutlich. Weg von diesem Thema. Klar, Aaron Hunt ist auch verletzt. Ist auch nicht gerade positiv jetzt für die Mannschaft und er wäre ja auch eine Alternative gewesen, auf jeden Fall jetzt für die letzten Spiele. Wagen wir mal den Ausblick auf die nächste Saison, auf die kommende Saison. Was muss sich jetzt beim HSV tun, trainertechnisch, kadertechnisch? Lars Pegelow, du hast eben schon mal den Steffen Baumgart den Namen genannt. Ist das wirklich jemand, der jetzt zu dem HSV passen würde oder was stellst du dir da jetzt vor?
Ja, also ich finde, dass Steffen Baumgart passen würde, also wenn der HSV den verpflichten würde als Trainer. Er hat ja auch schon mal gesagt, der Steffen Baumgart, dass er früher auch mal HSV-Fan war. Also der bringt dann auch vielleicht noch einen Hauch mehr Herzblut mit. Ich finde den auch als Typ auch gut, anders als Daniel Thun, aber ist auch so ein ganz bodenständiger, ganz erfahrener Mann, der auch sich in der zweiten Liga gut auskennt. Der ist auch übrigens schon mal aufgestiegen aus der zweiten Liga. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das passt. Ich meine, was sind die Alternativen? Weiß ich nicht. Also Jonas Bolt wird bestimmt rumgucken und rumforschen. Ich finde, Steffen Baumgart ist einer, mit dem werden sie sich ganz sicher beschäftigen. Und dann geht es halt wahrscheinlich ins vierte Jahr, zweite Liga, wenn es denn so kommt. Und dann ist eigentlich zu hoffen, dass irgendwann das, was die Verantwortlichen unter Jonas Bolt eben auch immer sagen, dass eben jetzt nicht nur operiert wird irgendwie an irgendwie Transfers, dass man Terodde holt und Ulreich holt und Leisner holt und Ambrosius entwickelt, sondern dass da auch irgendwann in diesem Verein auch mal etwas entsteht. Das ist letztes Jahr mal häufiger Interviews gelesen, auch mit so Unternehmensberatern oder Mentaltrainern, die sagen, da muss man so eine Leistungssportkultur auch sich entwickeln. Das klingt immer so abstrakt, aber ich glaube, dass da wirklich der HSV so als Gebilde durch das viele Scheitern der vergangenen Jahre auf ganz unterschiedlichen Ebenen in den letzten 10-12 Jahren eigentlich, dass der ganz schön Schaden genommen hat und da gilt es einfach, sage ich mal, so intern so in der Unternehmenskultur irgendwie was einzupflanzen, was dann auch irgendwie mal dazu führt, dass eben bis zum 34. Spieltag Topleistungen abgerufen werden und nicht das auf halber Strecke einbricht.
Lars Eberhardt, glaubst du, dass dieser Mentalitätswechsel, der so nötig ist, dass das tatsächlich doch Jonas Bolt und Frank Wettstein umsetzen werden? Oder erleben wir dann im Sommer nach der MV das große Beben?
Ich hoffe es nicht. Also, dass wir das Beben erleben. So, Entschuldigung. Primär deshalb, weil Steine umdrehen und Neuanfänge proklamieren und wieder andere Personen auf die gleichen Posten installieren. Das, das ist ja im Grunde der rote Faden, der sich durch den HSV der vergangenen Jahre zieht.
Der einzige.
Bitte?
Der einzige rote Faden.
Ja, der rote Faden. Und insofern hoffe ich das nicht. Und was die Besetzung des Trainerpostens angeht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich Jonas Bolt und die sportliche Leitung damit mit verschiedenen Kandidaten sicherlich auseinandersetzen, sich, wenn sich das ergibt und dass beide Seiten gerne möchten, sicherlich auch mit Steffen Baumgart austauschen. Ich glaube schon, und das ist auch eine Einschätzung zu Jonas Bolt, jetzt so aus den letzten Monaten eher, dass Jonas Bolt das auch sehr genau darauf achten wird, ob ein Trainer, ob es sehr stark davon auszugehen ist, dass er mit dem Trainer und dessen Eigenheiten und Besonderheiten auch klarkommt und dass das harmoniert. Das hatte ich eigentlich die ganze Zeit ja bei Dani Thune das Gefühl, dass das der Fall ist und war. Und da bin ich mir, das ist rein subjektiv, ich kann es auch nichts festmachen, nicht so wirklich sicher, ob Jonas Bolt und Steffen Baumgart, ob das wirklich zusammenpassen würde. Mhm. Ich glaube aber, wenn Jonas Bolt und Steffen Baumgart sich dazu entscheiden, gemeinsam beim HSV zu arbeiten, dass sie das genau dieses Thema dann auch mit offenem Visier untereinander abgesteckt haben. Also wenn es zu dieser Entscheidung käme, bin ich guter Dinge, dass das ein erfolgreiches Modell sein kann. Was mir in dem Zusammenhang mit Thema Leistungskultur und was für ein Mindset muss man in so einem Verein implementieren, so ein bisschen immer wieder aufstößt und auch diese, spielt auch ein bisschen da rein in die Frage, sollte man jetzt oder ist zu erwarten, dass man jetzt wieder alle handelnden Personen austauscht. Ich gehe auch davon aus, dass wir ein viertes Jahr in die zweite Liga gehen, was die Saisonvorbereitung betrifft. Wir haben das einmal gemacht mit Christian Titz als Trainer und mit Transfers und der Zusammensetzung der Mannschaft, die auf seine Spielidee so ein bisschen ausgelegt war. Hat nicht funktioniert. Kam dann Hannes Wolf noch dazu. In der kommenden Saison war es Dieter Hecking, der auch eine ganz klare Idee und Philosophie dessen, wie er arbeiten möchte, mit in den Volkspark gebracht hat. Auch das, ohne am Ende zum Erfolg zu führen. Jetzt haben wir das dritte Jahr hinter uns, mehr oder minder, mit Daniel Thune. Auch am Anfang der Saison wurde proklamiert, wir haben einen neuen Weg, den gehen wir jetzt. Und auch das droht jetzt oder es wird mit großer Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Erfolg führen. Egal, welchen Trainer wir jetzt installieren, wir werden zum vierten Mal in eine Saison gehen und eine neue Herangehensweise proklamieren. Und genau das ist dieses Unstete. Wir haben jetzt vier Jahre der eigentlich vielleicht auch Entwicklungszeit, nehmen wir das erste Jahr meinetwegen mal raus, wo man auf Teufel komm raus hätte sagen können, wir gehen jetzt all in und versuchen wieder aufzusteigen. Aber seither sind wir Zweitligist und jedes Jahr werden wir deutlicher in der Aussage, dass wir auch sagen, wir müssen uns als Zweitligist sehen. Aber auch im vierten Jahr werden wir in die Sommervorbereitung gehen und haben es noch nicht geschafft, etwas Wiedererkennbares in diesem Verein zu installieren, zu implementieren. Und das, glaube ich, ist genauso wie diese Leistungskultur etwas, woran das ganze System dann am Ende krankt.
Ja. Das heißt, eigentlich muss man an Jonas Bolt festhalten, weil der scheint im Augenblick der Einzige zu sein, der ungefähr eine Idee hat und einen Plan.
Und dem ich auch abnehme und der Mutzel auch. Also die beiden, den beiden nehme ich es oder kaufe ich es aktuell ab, zu sagen, unsere Idee hier beim und mit dem Hamburger SV ist eine Idee der Entwicklung und eine Idee, die in gewisser Weise eine Philosophie, eine Perspektive aufzeigt und die wir dann personell besetzen und nicht umgekehrt. Nicht Personen holen, weil sie Namen haben, weil alle danach schreien, gewisse Leute zu implementieren und zu installieren und dann den Leuten sozusagen das an Beiwerk, an Tafelsilber einzukaufen und hinzustellen, was sie gerne hätten, sondern eigentlich muss es erst jetzt endlich umgekehrt sein.
Lars Pegelow, um das Thema vielleicht auch nochmal abzuschließen, wie angezählt ist Jonas Bolt? Ist er angezählt? Ist er in Frage zu stellen jetzt in diesem Moment oder ist er doch noch der Souverän beim HSV?
Also ich finde nicht, dass er angezählt gewirkt hat, beispielsweise auf der Pressekonferenz, als er jetzt die Entlassung von Daniel Thune verkündet hat. Dazu hat er übrigens auch ein viel zu großes Selbstbewusstsein, um sich anzählen zu lassen, ist er ja ganz klar. Und er sagt, so und so ist es, so und so sehe ich das. Ich glaube auch, dass er die Unterstützung hat des Aufsichtsrates und er hat auch die Unterstützung des Aufsichtsratsvorsitzenden ja im Moment. Das ist ja Marcel Janssen noch. Also insofern gibt es da auch erstmal, sag ich mal, administrativ ja nicht besonders viel dran zu rütteln. Was heißt, ist er noch der starke Mann? Wer soll es denn eigentlich sonst sein im Vorstand des HSV? Der HSV hat ja nur so einen Mini-Vorstand. Also, wobei das ja wieder ein anderes Thema ist. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass da einer fehlt. Es fehlt im Grunde ein Vorstandsvorsitzender und eine Figur, der jetzt mal möglicherweise auch repräsentativ noch etwas anderes macht. Jonas Boll ist ja der Sportvorstand. Nichtsdestoweniger dieses sportliche Zusammenwirken von Bolt, von Mutzel und dann von einem neuen Trainer, sicherlich dann auch irgendwo im Paket mit Horst Rubesch, der ja auch einen ganz großen sportlichen Einfluss behalten wird, auch wenn er dann weiter Nachwuchschef nur ist, dann vom HSV in der kommenden Saison, das ist schon ein ganz entscheidendes. Und wenn da Kontinuität gewährleistet ist auf diesen Positionen und wenn die sich auch von ihrem Weg nicht abbringen lassen und im Übrigen auch wir uns dann, also nicht jetzt wir vier, sondern so alle, die den HSV begleiten, auch mal ein bisschen verabschieden von so platitüdenhaften Vorstellungen, so nach dem Motto, wir setzen jetzt nur noch auf die Jungen, nur noch Wagnermann, Ambrosius und so, keine Alten mehr und dann holt man einen Toni Leistner zum Beispiel und dann kommt ein Aufschrei, nein, die ganze Philosophie ist schon wieder über den Haufen geworfen. Das ist natürlich, so etwas ist ja auch albern. Also es muss natürlich auch immer alles zusammenpassen und diese Freiheiten, auch wenn man so eine Art Neustart oder so proklamiert, die muss ja jeder sportlich gestaltende dann auch besitzen, so etwas umzusetzen. Das ist ja völlig klar. Also insofern, ich sehe da keine Alternative zu den sportlichen Entscheidungsträgern, die es da gibt im Moment, was jetzt so dieses andere Thema angeht, Präsidium, vielleicht auch noch zusätzliche Figur als Vorstandsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzende. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich denke, es wird schon in der Konstellation im sportlichen Bereich auch weitergehen mit einem neuen Trainer.
Das klingt doch gut. Also das für mich zumindest.
Ja, ob es dann zum Erfolg führt, das werden wir ja dann sehen. Natürlich ist es so, dass dann irgendwo, ich sage mal jetzt so ganz so mit Anspruch, auch Jonas Bolt mal liefern muss. Also wenn jetzt die Tendenz ist, Platz 4, Platz 5 und jetzt ist ja nochmal Platz 4 hinten, dann muss er sich natürlich auch fragen lassen, denn es ist ja nicht so, dass der HSV weniger Möglichkeiten hätte als die Spielvereinigung Greuther Fürth und Holstein Kiel beispielsweise.
Ja, aber die haben dann halt zu den entsprechenden Zeitpunkten an den sportlich Handelnden festgehalten und das hat der HSV ja irgendwie nicht gemacht. Ich habe gestern mit Freunden drüber gesprochen und uns ist dann aufgefallen, dass in 20 Tagen ist Jonas Bolt 2 Jahre beim HSV und dann haben wir überlegt, welcher sportliche Leiter denn zuletzt mal 2 Jahre beim HSV geblieben ist. Das ist schon eine Weile her.
Wo seid ihr gelandet? Ich muss mal direkt überlegen. Sind wir bei Beiersdorf für das erste Amtszeit gelandet?
Ich hätte gefragt, ob Frank Arnesen vielleicht gerade mal so 2 Jahre da war.
Ja, das könnte hinkommen.
Und Tanja, habt ihr nachgeguckt gestern?
Nein, wir haben es dann nicht mehr herausgefunden. Aber dass man überhaupt nach 2 Jahren sich denkt, so hui, der hat 2 Jahre durchgehalten, das ist ja schon eigentlich ein Armutszeugnis.
Ja. Also ich wollte eigentlich in 3 Wochen unseren Trainer feiern dafür, dass er 1 Jahr durchgehalten hat. Aber tja, die Feier muss ich wohl alleine gestalten. So sieht das auf jeden Fall momentan aus.
Feier den Co-Trainer.
Da würde ich noch nicht sagen, dass er am Saisonende dann immer noch da bleibt. Also das ist wohl jetzt erstmal so diese momentane Situation, dass man ihn Horst Rubesch an die Hand geben wollte und dass Horst Rubesch ganz bestimmt auch darum gebeten hat, dass die beiden da bleiben, um ihnen da den Einblick in die Mannschaft zu erleichtern, schätze ich mal. So habe ich es mir auf jeden Fall erklärt.
Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das ist eigentlich ziemlich komisch. Frank Arnesen hat um einen Tag sein 2-jähriges Jubiläum verpasst im Jahr 2003.
Nein!
Also er hat es nicht ganz geschafft, 2 Jahre hinzukriegen. 2011 bis 2013.
Also sind wir doch bei Beiersdorfer.
Ja,
Mit zwei Jahren und mehr.
Also ja. Dort, Kreuzer, Bastian Reinhardt, Becker, Gott, oh Gott, und.
Ja. Daran sieht man schon mal wieder, also wir sind da auch nicht so ganz sattelfest, weil es gibt auch einfach zu viele Namen, um sich da alle Daten dazu merken zu können, weil sonst hätte man vielleicht auch kein Restleben mehr, sondern wird dann nur noch in diesen Zahlen existieren. Und das wünschen wir ja auch keinem, weil so erfreulich sind diese Zahlen ja auch nicht. Ich glaube, sehr erfreulich war das, dass wir heute zueinander gefunden haben und dass wir das halbwegs geschafft haben, Lars auseinanderzuhalten. Euch beiden herzlichen Dank, dass ihr da wart und für eure klaren Aussagen. Wir haben wie immer das Rad nicht neu erfunden, aber haben vielleicht das eine oder andere dann doch nochmal beleuchten können. Ja, dafür herzlichen Dank.
Jetzt gibt's Schnaps.
Auch die 222. Sendung haben wir geschafft. Und ja, Prost.
Vielen Dank und
auf die nächsten 222. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir hören uns demnächst wieder hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de und nur der HSV.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.